Après-Ski, der Alpin-Podcast mit Lukas Zara und Tobias Ruf.
Hallo bei einer neuen Ausgabe von Après-Ski, der Alpin-Podcast von skionline.ch. Zum ersten Mal in dieser Saison reden wir über Speedrennen und wir freuen uns beide schon sehr. Mein Name ist Lukas Zara, ich bin Redakteur beim Standard in Wien und in Rosenheim bei Chiemgau 24 arbeitet der Tobias Ruf. Servus Tobias.
Hallo, servus Lukas.
Ja, also zum ersten Mal gab es Speedrennen bei den Männern und mit denen wollen wir auch gleich beginnen. In Val d'Isère gab es einen Super-G und eine Abfahrt und wir haben mit einem, beziehungsweise ich habe mit jemandem gesprochen, der dort sogar mittendrin war, mit Alex Köll, einem schwedisch-österreichischen Skifahrer. Ja, er ist Österreicher, fährt aber für Schweden und der hat eine äußerst turbulente Woche hinter sich und die skizziert er für uns relativ ausführlich. Es ist ein wirklich cooles Interview. Dazu in Kürze, Tobias, bring uns einmal auf den Stand, worüber wir da eigentlich reden.
Genau. Lukas, du führst die coolen Interviews, ich präsentiere die Statistiken. Fangen wir an mit dem Super-G, der am Samstag stattgefunden hat. Und wir haben einen Premierensieger, endlich. Mhm. Mauro Kaviezel gewinnt vor dem Norweger Adrian Smiset-Sjerstedt und Christian Walde aus Österreich ist Dritter geworden. Da gehen wir gleich noch einen Ticken genauer drauf ein. Lukas, ja, großer Erfolg fürs österreichische Team. Dann springen wir zum Sonntag. War geil, endlich mal wieder eine Abfahrt zu sehen. Es hat echt so getaugt, nach all den Riesenslaloms und Parallelrennen, die uns da um die Ohren gehauen wurden, war es wirklich ein Hochgenuss und ja, mit einem irren Rennverlauf. Und da wird uns unser Interviewgast gleich auch mehr dazu erzählen, genau. Weil mit der Startnummer 41 ist Martin Charter aus Slowenien Sieger dieses Rennens geworden. Mhm. Also hier natürlich auch eine Premiere, unglaubliche Emotionen in einem echt verrückten Rennen vor Ottmar Striedinger. Auch hier wieder ein Podestplatz für Österreich. Und Urs Grünbühl aus der Schweiz, die ja doch auf ein sehr positives Wochenende zurückblicken können. So. Unser Hörer Sebastian Buss, vielen Dank schon mal Sebastian an dieser Stelle, er ist wirklich ein treuer Hörer eigentlich der ersten Stunde und gibt immer sehr guten Input und er hat uns angeschrieben bei Facebook, könnt ihr natürlich auch tun und hat gesagt so, hey, er find's cool, wenn wir da tatsächlich auch so, immer so ein kleines Update geben, was den Gesamtweltcup und die Disziplinwertungen angeht. Ja, gut, war der erste Super-G, war die erste Abfahrt, also da kennt ihr die Disziplinwertungsstände, die wir künftig dann auch, sobald sich da was tut, genauer präsentiert werden. Und wollen wir kurz auf den Gesamtweltcup schauen, bevor wir ins Interview reingehen. Der Panther liegt vorne und zeigt sich wirklich in guter Form. Und Alexi Panteroth zu so einem frühen Zeitpunkt der Saison in, ja, jetzt auch verschiedenen Disziplinen hat er gezeigt, dass er wirklich voll auf der Höhe ist mit dem siebten Platz dann auch im Super-G, was 36 Punkte sind. Und wir haben letztes Jahr gesehen, jedes Pünktchen ist am Ende viel wert. Und er will diese große Kugel. Er führt jetzt mit 276 Punkten vor Marco Odermatt, 261 Punkte, der natürlich auch wieder im Super-G gut gefahren ist und da mit dem 13. Platz noch 20 Pünktchen geholt hat. Und 30. in der Abfahrt wurde, ein Pünktchen hat er da bekommen. Und auf dem dritten Platz ist der Kroate Filip Subcic mit 208 Punkten. So, das waren jetzt die Ergebnisse von den Herren, aber da gibt es sehr, sehr viel Spannendes zu hören von einem, der wirklich mittendrin war und Lukas, der dann auch im Krankenhaus war mit ein paar Zähnen weniger. Über was hast du gesprochen mit dem
genau.
Kollegen Köll?
Er hat drei Zähne weniger und leider noch null Punkte. Ja? Trotzdem ist Alex Köll ein wirklich interessanter Gesprächspartner. Er hat sich verletzt gleich im ersten Abfahrtstraining. Es war eine turbulente Woche, ist dann im Super-G eingefädelt, ist nicht nach Wunsch verlaufen. Aber wir lassen ihn das einfach gleich selbst erzählen. Hier ist das Interview mit Alex Köll. Alex, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Ja, kannst du uns zu Beginn einmal aufklären, warum? Du sprichst ganz gut Deutsch, das habe ich jetzt schon im Vorgespräch mitbekommen. Besser Deutsch als viele Skandinavier, die ja ohnehin ganz gut Deutsch sprechen. Wie kommt es dazu, dass du für Schweden startest?
Ja, servus erstmal und danke für die Einladung. Sein tut es ja so, meine Mutter, sie ist von Schweden und mein Vater, der ist von Österreich, von Osttirol, von Matrei. Und damals in den 80er Jahren durch meine Mutter nach Österreich gekommen, um im Hotel Goldritt eben ein Auslandsjahr auf Saison zu sein, im Ausland zu arbeiten. Und mein Vater, der war ganz klassisch Skilehrer. Und so haben sich die beiden kennengelernt. Und ein paar Jahre später, wenn man dann die Rechnung zusammenzählt, da bin ich herausgekommen. Und so war eigentlich der Grund immer da, für Schweden auch zu starten. Und dann, nachdem ich mit der Schule fertig geworden bin, dann habe ich mir entschlossen, dass ich für Schweden starte. Und ja, war eine coole Entscheidung. Und im Endeffekt sicher die richtige, ja.
Sehr cool. Das Hotel Goldrid in Matrei, das kann ich empfehlen, weil da war ich vor 2 Jahren für einen Radurlaub. Also das ist, da ist es uns sehr gut gegangen, ja. Das ist
ja, sehr cool.
Sehr cool. Das heißt, du bist also fixer Bestandteil vom schwedischen Skiteam. Und wie ist der Skiverband dort aufgestellt und wie schaut das Training und die Trainingsgruppe vielleicht von dir jetzt auch speziell aus?
Ja, also der Skiverband, der befindet sich sicher gerade in einer Umstrukturierung, speziell weil die ganze ältere Garde mit André Mührer und Jens Bückmark und wie sie alle geheißen haben, die haben aufgehört und dann haben wir Jungen ein bisschen mehr und mehr das Ruder übernommen und wie gesagt, eine große Umstrukturierung, aber bei uns in der Gruppe, in der Abfahrtsgruppe, da geht es sehr, sehr gut. Also wir haben einen Österreicher als Trainer, den Bichler Charlie, ein sehr erfahrener Mann und in den legen wir wirklich all unser Vertrauen, weil das ist wirklich ein Top-Trainer und für uns sicher das absolut Beste, was uns passieren konnte. Und wir sind ein kleines, aber feines Team. Ich habe meinen Teamkollegen Felix Monzen, der mit mir auch die Weltcuprennen bestreitet. Und dann haben wir noch zwei jüngere Läufer im Team, die uns noch immer im Europacup fahren, aber sehr, sehr viel Potenzial haben. Und dann seien sehr viele gerade außerhalb vom Team, die aber super Potenzial haben. Die haben übrigens heute Europacup-Punkte geholt in Santa Catarina. Noch zwei, die nicht im Team sind. Deswegen, es wachsen schon einige Abfahrer heran in Schweden und es macht richtig Spaß, eigentlich da dabei zu sein, bei Schweden aus einer Slalom-Nation eine Abfahrtsnation zu machen.
Sehr gut. Noch ganz kurz zu dir. Bist du einmal auch früher für Österreich gefahren? Warst du Teil vom ÖSV oder von Beginn an in Schweden?
Na, Teil vom ÖSV war ich nie. Ich bin für Österreich gefahren, am Anfang, wie ich noch in die Skihotelfachschule in Bad Hofgast eingegangen bin. Dann habe ich einige Fiesrennen auch für Österreich bestritten. Aber wie gesagt, wie dann die Schule zu Ende gegangen ist, habe ich mich entschieden, für Schweden zu starten. Und so hat eigentlich dann das richtige Skifahren ist bei mir erst losgegangen. Ich bin ein relativ Spätzünder, kann man sagen. Aber na, es hat Spaß gemacht, der richtige Weg und es geht noch weiter.
Sehr gut. Und wohnst du in Schweden oder ist es wahrscheinlich während der Saison, wirst du wahrscheinlich in Österreich sein, oder?
Also wohnen tue ich in Innsbruck zurzeit, weil es einfach eine sehr gute Homebase ist zwischen den ganzen Rennen und Trainings. Ich mache eben hier das Trockentraining, mache ich eigentlich alles hier. Habe ich einen Konditionstrainer, einen Stefan in Moser. Und ich trainiere raus in der Sporttherapie Huber und Meier. Die unterstützen mich sehr. Und das ist eine perfekte Sache, ja. Und dann ist der Felix, mein Teamkollege, ist eben auch nach Innsbruck gezogen. Was einfach in den Corona-Zeiten auch das unnötige Reisen, sage ich mal, ein bisschen zu vermeiden, um einfach das Risiko zu minimieren. Und da sind wir zwei eigentlich herunter und können wir sehr flexibel sein mit den Trainings und auch spontan eben wetterabhängig verschiedene Sachen machen und das ist sicherlich ein Vorteil, ja.
Jetzt hast du es eh schon gesagt, Corona, das Thema. Schon komisch, dass erst Mitte Dezember der Speed-Auftakt jetzt war, oder?
Ja, sehr komisch. Also wir haben lange darauf hingefiebert. Ich weiß noch, wir haben gerade im Wallisee unten gesprochen. Ja, jetzt war gerade Quietfell und da sind wir alle nach Hause geflogen und davor mal war alles aus, gell? Lockdown total. Und die Schweden haben sich ja doch eine etwas andere Strategie angewandt, die Regierung, als wie zum Beispiel die österreichische. Aber ich war hier in Österreich in Quarantäne und es war schon ein sehr großer Unterschied. Und ja, deswegen ist die Vorbereitungszeit auch extra lang geworden. Und dadurch, dass man natürlich im Sommer nicht nach Chile konnte oder jetzt im Herbst, Spätherbst nicht nach Nordamerika, war das natürlich schon speziell, weil bis vor 2-3 Wochen war auch noch fast kein Schnee. Also die Trainingsmöglichkeiten waren auch sehr, sehr schwierig zu finden. Wir waren vorwiegend nur am Gletscher unterwegs. Und die Vorbereitung war speziell, aber da muss ich sagen, da haben unsere Trainer, eben speziell der Charlie, der hat da super Arbeit geleistet und immer das Bestmögliche auf die Füße gestellt. Und von denen haben wir sicher wieder einen Step in die richtige Richtung gemacht.
Sehr gut. Jetzt ist es losgegangen in Val d'Isère. Für dich war die Woche ja spektakulär turbulent. Es ist nämlich schon im Training losgegangen, ein kleines Missgeschick. Kannst du mal erzählen davon?
Ja, das erste Abfahrtstraining sind wir eigentlich gleich drauf losgefahren und habe mich gleich wohl gefühlt auf die Ski. Und dann hat es mir eben unten in einer von den letzten Kurven und mir selber ein bisschen zu wenig Platz gegeben. Und ich bin die Kurve eben, konnte sie nicht mehr fertig fahren und bin dann ins A-Netz hineingekracht und habe mir gleich mal 3 Cent herausgeschlagen. Und so hat das ganze verlängerte Wochenende in Frankreich angefangen. War natürlich sehr, sehr schade, weil bei den Zwischenzeiten, da war ich sehr stark unterwegs, da war ich meistens in die Top 10 drin und das hat natürlich sehr Auftrieb gegeben mit den hohen Nummern. Und dann, dass dann das unten passiert, das war sicherlich ein bisschen unglücklich, das Ganze. Und dass man sich dann 3 Cent ausschlägt, war auch nicht so fein. Und so ist das Ganze losgegangen. Dann hinunter ins Ziel und dann natürlich in Frankreich ist schon nach wie vor Lockdown. Und die haben ja auch nicht nur Zahnärzte, die was man hernehmen kann. Und da hat die Rennärztin, hat dann, ich glaube, es war eine Bekannte von ihr angerufen, die Zahnärztin ist, und die ist dann gekommen und hat ihr Praxis aufgemacht für mich und hat mir dann gleich eben nach dem Sturz drangenommen, weil das Problem war bei den Ganzen, dass bei den Vorderzähnen, da sind die Nerven herausgestanden, weil er ist relativ weit oben abgebrochen. Und das musste man natürlich sofort behandeln. Und ja, da haben wir da nochmal 2,5 Stunden auf dem Zahnarztstuhl verbracht. Und da hat sie mich so nett gefragt, die Zahnärztin, ob ich auf irgendwas allergisch bin. Und ich gesagt, nein, auf nichts, außer auf Zahnärzte. Weil es ist immer ein bisschen ein ungutes Gefühl. Und nein, die hat das sehr, sehr gut gemacht. Also die Erstversorgung. Hat man die Nerven eben bei den 2 Vorderzähnen, die 2 linken Vorderzähnen, hat sie mir gleich die Nerven gezogen und dann mit so einer Masse zu betoniert und dann eben einen Plastikzahn raufgesetzt oder raufgepickt. Den größten, den sie hatte, hat sie gesagt, aber der war eh zu klein. Und dann wieder ins Hotel und schauen, dass man sich irgendwie erholt fürs zweite Training. Aber für das zweite Training am Tag drauf habe ich gleich mal gemerkt, dass die Kraft noch nicht da ist, dass ich mich sehr zusammengeschlagen gefühlt habe, sage ich einmal. Und habe zwar besichtigt, habe aber oft mit den Trainern gemeinsam die Entscheidung getroffen, dass ich noch eben nicht starte und einen Tag Pause mache, versuche die Kräfte für die Rennen zu mobilisieren. Und es ist mal dann beim Super-G, da haben sie das Programm getauscht, wir sind ja Super-G vorher gefahren am Samstag, wetterbedingt und hat sehr geschneit, aber die Organisation hat da sehr gute Arbeit geleistet und die sind dann dann habe ich eben für das vorbereitet und da habe ich mich dann früh eigentlich okay gefühlt, natürlich kommt die Rennnervosität dazu und da fühlt man sich immer ein bisschen strange, natürlich vor dem ersten Auftakt, aber habe mich trotzdem recht gut hinbekommen, also die Physiotherapeutin, die hat sehr gut gearbeitet mit mir und da sind wir eben hinauf auf dem Start, gut vorbereitet, da waren natürlich auch viele Startstopps, weil hat es einige Stürze gegeben, sehr großer, heftiger Schneefall, aber dann ist mir eigentlich relativ gut gegangen, ich bin leider nur bis zur ersten Zwischenzeit gekommen und dann habe ich eben einen kleinen Schlag gehabt bekommen, die Füße hat es mal ein bisschen auseinandergezogen und dann habe ich eigentlich unglücklich eingefadelt, untypisch für einen Super-G. Und dann habe ich wieder gleich mal eine aufs Maul bekommen und das war einmal ein guter erster Test. Und die 10 halten und die haben gehalten, das war gut, ja. Nein, das war natürlich schade, weil oben war ich recht stark unterwegs, hatte ich ein grünes Licht, das war cool und das hat dann wieder Aufwind gegeben und natürlich mit dem grünen Licht, mit der guten ersten Zwischenzeit und der starken Zwischenzeit vom ersten Training hat man sich dann trotzdem irgendwie ready gefühlt, dass man dann die Abfahrt auch startet. Und da meinte ich, und er versucht mein ganzes Kraut auf die Abfahrt zu legen. Und man hat sich natürlich versucht einzureden, dass alles passt und das überhaupt kein Problem ist. Und so bin ich am Start gegangen und habe auch versucht, mich dementsprechend vorzubereiten. Bin dann rausgestartet und oben war man noch voll dabei. Und dann, ja, war ich einfach nicht ganz so bei der Sache, weil es einfach schwierig war, die Spannung zu halten. Und dann habe ich gleich mal einen Fehler gemacht, wo das Rennen eigentlich für mich noch die ersten 25 Sekunden aus war. Und dann, ja, bin ich zwar noch sicher ins Ziel gefahren, aber bei weitem nicht reinfahren, weil einfach, ja, die Energie nicht mehr da war, ich war total ausgelaugt und dann sind wir natürlich gestern dann gleich ins Auto eingestiegen und nach Innsbruck gefahren und noch ein paar Ärzte kontaktiert und dann bin ich eben zum Supermann-Camp zum Dr. Wiekering Kufstein, der hat mir dann heute zum Mittag gleich einen Termin angeboten und bin ich gleich hingefahren. Dann haben wir nochmal einen Double-Check gemacht, einen richtigen, weil er ist eben auch Kiefer-Spezialist, also Kieferorthopäde und Zahntechniker. Und da haben wir nochmal ein Röntgenbild gemacht und alles abgecheckt, weil es war doch ein sehr kräftiger Schlag, was man noch ins Gesicht bekommt. Und da habe ich mit ihm eben ein bisschen gesprochen, ne, und der hat gesagt, ja, nein, das ist ganz normal, dass da der Energiehaushalt sehr im Keller ist, weil ein Boxer kann jetzt vielleicht, nachdem er gerade ein paar auf die Hauben gekriegt hat, einen Tag drauf auch nicht mehr boxen. Und ja, aus dem hat man sicher was gelernt, dass man das nicht unterschätzen darf. Aber auf jeden Fall, heute bin ich noch einmal 2,5 Stunden am Zahnarztstuhl verbracht. Und jetzt bin ich gerade nach Hause gekommen mit ein paar wunderschönen neuen Zähnen.
Sehr gut, wir sehen uns ja. Wir telefonieren per Video und ich kann das wirklich bezeugen. Also das Lächeln schaut schon wieder sehr, sehr gut aus. Ja. Genau, also du hast jetzt, würde es noch gerne ein bisschen im Detail durchgehen, am Samstag eben den Super-G. Es war wirklich schlechte Sicht, grausliche Bedingungen, eigentlich viel Neuschnee. Und dann diese lange Unterbrechung nach dem Sturz, der Alexander Prast aus Italien, den hat es da ordentlich zerbröselt. Da ist dann auch der Helm aufgegangen, komischerweise, und das hat dann ganz böse eigentlich ausgeschaut. Wie ist denn das jetzt so, wenn du hast hohe Startnummern, wenn du da eben, wenn es solche Startstopps gibt, das stelle ich mir sehr unangenehm vor, oder?
Ja, nein, ich bin das eigentlich relativ gewohnt, muss ich sagen, weil ich habe letztes Jahr in Baum ja schon ein paar, also ich habe schon letztes Jahr eigentlich bei den ersten 4-5 Rennen immer das Gleiche erlebt. In Lake Louise, in Beaver Creek, da habe ich immer lange Startstopps gehabt, speziell in Baum, ja, wie es Neumeier Christopher genau vor mir beim Super-G aufgestellt hat. Da bin ich auch sehr lange am Start gestanden, mit der Hubschrauber Camelish und so. Also die Erfahrung habe ich schon gemacht und mit denen kann ich recht gut umgehen. Natürlich ist ja extra zart, wenn ein Freund oder ein Kollege stürzt, mit dem, was man auch eine Kollegschaft oder eine Freundschaft hat. Das ist natürlich immer hart, aber ja, ich kann mit denen relativ gut umgehen, da die sagen und die Coaches wissen auch immer die richtigen Worte zu finden. Mein Serviceman ist da recht cool, aber das versucht man auch vorn Start direkt schon ein bisschen auszublenden. Also ich habe es leider noch nicht gesehen, wie es ein Prasti aufgestellt hat. Ich habe nur gehört, dass er sich wehgetan hat und ich hoffe echt, dass es ihm bald wieder geht, weil es ist ein super Typ. Aber es gehört leider zu unserem Business dazu und das ist immer die Gefahr. Je höher die Nummer, desto höher ist auch die Gefahr, dass es vor dir einen Start-Stopp gibt, weil wir, die was außerhalb von den Top 30 sind, wir müssen einfach immer 120% geben oder ein bisschen mehr, dass wir uns reinfahren in die Top 30, weil es ist das Ziel von jedem, dass man das Ranking verbessert und die Startnummer, dass man dann richtig um die Top-Top-Platzierungen mitfahren kann und da muss man eben alles geben und da ist natürlich das Risiko viel höher, dass man sich dann eventuell einmal wehtut oder dass man aufstellt.
Wo bist denn du, wo befindest du dich wirklich, wenn der erste Starter aus dem Starthaus geht? Du wirst ja nicht schon wirklich dort im Startbereich dich aufwärmen, oder?
Nein, da habe ich ehrlich gesagt im Val d'Isère noch geschlafen. Also ich bin auch da, wir haben es eingefahren und haben wir besichtigt und dann sind wir zurück ins Hotel und ich eben wirklich versucht, voll die ganze Energie aufzutanken und da bin ich noch im Bett gelegen und habe geschlafen und dann habe ich mir einen Wecker gestellt für den Läufer, den man sich mal anschauen will. Da setze ich mich aufs Radl, nahm mich auf, da habe ich ein eigenes Aufwärmprotokoll eben ein bisschen, was ich doch mache, dass ich mich mobilisiere und wirklich eine Spannung in den Körper hineinbekomme und da schauen wir die Läufer an. Die, was ich mir anschauen will, von denen, was ich immer weiß, dass die setzen meistens das um, was sie sich vornehmen und oder die, was ähnlich fahren wie ich zum Beispiel und dann schaue ich mir das nochmal genau an und die Stellen, wo ich wissen will, wie es zu fahren geht und dann ja, schalte ich mir meistens eh ab, weil mit den genauen Startintervalle, die was vorm Rennen bekannt geben werden, kann man sich genau ausrechnen, wann man am Start sein muss und so plant man dann eigentlich den Tag auch, ja.
Mhm. Und wie ist jetzt die Stimmung am Start bei so höheren Startnummern? Ist die irgendwie anders als die ganzen Top-Favoriten, die ganz vorne kommen?
Nein, glaube ich nicht. Also ganz vorne bin ich noch nicht gestartet, aber die Stimmung ist nicht anders. Es ist immer ein bisschen angespannt oben am Start, das ist klar, weil die Rennsaison geht los, jeder will Vollgas geben. Ja, wir haben eigentlich immer in unserem Team haben immer recht eine gute Stimmung. Ich und der Felix machen immer noch ein bisschen Schmäh mit unserem Servicemann und mit den Physiotherapeuten. Und dann, ja, ein paar Minuten bevor es losgeht, dann ist wirklich, da schaltet man um und dann ist wirklich Hochkonzentration angesagt und voller Fokus am Lauf. Und dann geht's los.
Jetzt am Sonntag ist die Strecke mit der Zeit immer schneller geworden. Hast du das auch mitbekommen und hast du dir dann auch vielleicht sogar mehr Chancen ausgerechnet, wenn du siehst, dass die höheren Startnummern da vorne reinfahren?
Ja, es motiviert natürlich schon, weil man weiß, bei den Leuten, die wirklich brutal schnell waren, die hat man ja selber oft im Griff gehabt und das motiviert natürlich, man weiß, boah geil, es ist noch sehr, sehr viel drin. Extra nervös oder extra angespannt hat es mir nicht gemacht, sondern es war mehr eine Motivation, weil meistens wird es ja mit den höheren Nummern schwieriger und es war... Er war schon cool zu wissen, dass es mit den höheren Nummern ganz nach vorne reicht. Aber ausrechnen tue ich mir eigentlich vor Start nichts. Ich tue immer meinen Gameplan und versuche den umzusetzen und dann schaut man danach, was rauskommt. Weil wenn man vor Start schon anfängt zu rechnen und zu zählen, das ist noch nie aufgegangen.
Ja. Was kannst du über den Sieger Martin Charter sagen? Kennst du den genauer? Kennst du den ein bisschen besser?
Ja, den kenne ich schon ein bisschen. Sie waren mit uns im Hotel und er war selber total überrascht. Ich habe kurz mit ihm gesprochen, danach im Ziel und haben gratuliert, weil war echt cool. Speziell bei der slowenischen Mannschaft. Das ist auch eine ganz kleine Mannschaft, so wie wir, wie die Schweden. Und das ist natürlich ja, sehr geil, dass die kleinen Mannschaften auch die großen Nationen ein bisschen ärgern können. Und das war schon extra cool, muss ich sagen. Ja. Er ist ein super Typ, ganz ein ruhiger. Sagt nicht viel und macht seine Sache. Und wir sind oft mit den Slowenen zusammengekommen in Chile beim Trainieren, noch mal zusammen gemacht oder nach der Saison bei den Meisterschaften und so weiter. Und nein, das ist ein Hochvergund. Also hat man sehr getaugt, dass der da reinplattelt. Ja.
Sehr gut. Und jetzt geht es gleich weiter nach Gröden. Da steht am Freitag Super-G, Samstag die Abfahrt an. Was erwartest du von dem Wochenende?
Ja, also mein Hauptfokus ist jetzt einmal, dass ich wieder ein bisschen zu meiner Kraft komme und zur Energie, weil ich einfach nur total ausgesaugt bin von dem Ganzen. Und deswegen bin ich ja nach Innsbruck gefahren, weil ich eben mit dem Essen ein bisschen Probleme habe. Die Hip und Kindernahrung und Kartoffelbrei und Haferbrei und das Ganze, weil das Beißen eben einfach noch sehr schwierig war. Und das hat natürlich auch zum Faktor dazu beigetragen, dass man sich so geschlaucht gefühlt hat im Val d'Isère und jetzt eben das Hauptfokus ist sicher, dass man wieder zu Kräften kommt und dann reise ich morgen nach Gröden und dann schaue mal Tag für Tag, wie es mir geht und dass man die Energie und die Kraft wieder ein bisschen herbringt, dass man dann voll durchstarten kann. Ja.
Mhm, sehr gut. Und jetzt längerfristig gedacht, planst du, dass du auch beim Europacup ein paar Rennen fährst oder was sind so die Ziele für deine Saison jetzt noch?
Ja, die Ziele sind natürlich im Weltcup sich in die Top 30 zu etablieren, weil wir sind eine sehr starke Vorsaison, also die Trainings vor den Rennen, die waren alle sehr, sehr stark und auch Valisea hat gezeigt, dass man sehr schnell sein kann, wenn man sich ins Ziel bringt. Und das ist jetzt einmal das Hauptaugenmerk natürlich, dass man im Weltcup von hineinfährt und dann schaut man, wenn es ins Programm passt, fährt man sicher den einen oder anderen Europacup auch dazu, weil man einfach im Rennrhythmus bleiben muss. Und das ist nach wie vor eine gute Möglichkeit, um das Ranking ein bisschen zu verbessern. Und das sieht man wie es kommt. Aber Hauptziel ist auf alle Fälle, in die Top 30 hineinzuknallen und dann eben somit die Startnummer zu verbessern, dass man einfach, dass man sich eine Grund, dass die Grundchancen eigentlich größer sind, je besser die Voraussetzungen sind mit einer niedrigen Startnummer.
Alex, dafür wünschen wir dir, dafür wünsche ich dir alles Gute. Vielen Dank für deine Zeit und ja, vielleicht schaffen wir es ja die Saison mal wieder, dass wir so plaudern. Alles Gute.
Ja, vielen Dank. Dankeschön.
So, das war also die Woche aus Sicht von Alex Köhl. Ich glaube, das Pech, das ist jetzt so ein bisschen aufgebraucht für die restliche Saison. Hoffentlich klopfen wir noch auf Holz. Da kann es, glaube ich, nur besser werden. Fangen wir kurz an, reden wir noch kurz über diese Rennen. Den Super-G am Samstag. Ja? Also wir haben es auch schon besprochen im Interview. Sehr schlechte Sicht. Es gab Schneefall, es war sehr bedeckt. Sehr schwer zu fahren einfach. Man sieht dann auch in den Ergebnissen, dass niedrige Startnummern am Samstag sehr gut waren. Wenn wir auf diese Ergebnisliste schauen, da ist Mauro Kawietzl mit der Nummer 5 auf Platz 1. Sein erster Weltcup-Sieg und eine nette Statistik, die Swiss Ski da veröffentlicht hat. Er ist der 50. Schweizer, der im Herren-Weltcup ein Rennen gewonnen hat. Und er hat sein erstes Rennen mit 32 Jahren gewonnen. Da sieht man mal wieder, dass das eben Spätzünder sind in den Speed-Disziplinen. Ja. Es war auch ein bisschen eine emotionale Geschichte für Mauro Kawietzl, weil der Silvano Beltrametti, Tobias, das wird dir natürlich auch ein Begriff sein, ein ehemaliger Schweizer Speedläufer, der hat sich ja damals in Val d'Isère so schwer verletzt, dass er seit diesem Sturz querschnittsgelähmt ist. Und er ist sowas wie ein Mentor für Mauro Kawietzl. Und genau dort passiert es jetzt sozusagen, geht der Knopf auf und Mauro Kawietzl holt den ersten Sieg in der Karriere. Genau.
Und Kollege Kawietzl hat dann in der Abfahrt am Sonntag, da hat er echt für einen Schreckmoment gesorgt, als er mitten in dieses Tor reinfährt, das Tor mitnimmt, noch Ewigkeiten und unten die Flagge dann noch dranhängt am Skischuh. Und ich dachte schon so, scheiße. Der fährt da weiter. Ich habe doch gedacht, Junge, halt an, das ist viel zu gefährlich. Aber die Jungs, die sind da so drauf auf Adrenalin, das sind so wilde Hunde. Er hat das Wochenende definitiv mitgeprägt, muss man sagen. Hat sich leider dabei einen Zeigefinger gebrochen und genau. Man muss jetzt schauen, wie es da weitergeht. Aber so wie die drauf sind, der lässt sich den eingipsen und weiter geht's. Also ein irres Wochenende vom Mauro Kawietzl, aber ein cooles.
Genau.
Also hat Spaß gemacht, ihm zuzuschauen.
Ich habe mir die Frage gestellt, das war ja in einem Gleitstück, ob er dann nicht einfach runtergreifen kann vielleicht schnell und das weg, aber das hat er nicht gemacht. Ich habe es mir da wirklich ein paar Mal vorgestellt, wenn du so in der Hocke drin bist, kannst du dann nicht schnell runtergreifen, aber na, er hat sich dagegen entschieden und nach 30 Sekunden oder so war diese Flagge dann auch weg. Gell?
Ja, du, Lukas, während einem Ski-Alpin-Podcast am Schreibtisch sitzend, da kann man schon mal nach unten greifen. Aber bei, genau, dem Tempo auf so einer Strecke, ja. Ich glaube, er wusste schon, was er da tut oder auch nicht.
Genau, ja. Mauro Kawietzl, aber ja, wie gesagt, der erste Weltcup-Sieg, also und dann Seerstedt auf Platz 2 zum ersten Mal aufs Podium gefahren und im UEFA-Interview hatte er dann sogar Tränen in den Augen. Also natürlich wieder stellt sich dorthin, redet natürlich sofort Deutsch, ist überhaupt kein Problem, ist natürlich Standard bei den ganzen Norwegern. Und dann hat er irgendwie gemeint, ja, er hat so gedeutet auf seine Augen, ja, und so der Interviewer vom UEFA hat dann gefragt, ach so, haben Sie schlecht gesehen, weil es war eben, wie gesagt, grottenschlechte Sicht. Und er so, na, die Emotionen sind sehr. Er muss fast weinen, hat er gemeint. Also sehr emotionale Geschichte auch für den Norweger. Und dann Christian Walder, ja, Wahnsinnsgeschichte auch. Der ist Quali gefahren in der Woche im Training für die Abfahrt, intern, also interne ÖSV-Quali. und wurde dann für die Abfahrt nicht berücksichtigt, weil er einfach langsamer war als seine Kollegen. Und dann fährt er natürlich einen Tag drauf im Super-G aufs Podest. Auch eine witzige und ordentliche Geschichte. Und dann auf Platz 4 auch Travis Ganong. Auch sein bestes Ergebnis in einem Super-G. Das heißt, die ersten vier haben allesamt Career-Bests aufgestellt da in einem Super-G. Ja? Also wie gesagt, niedrige Startnummern waren diesmal gut. Und dieses Rennen eben mit dem Schneefall und so weiter, das war denkbar ungut für die Namen Reichelt, Paris und Theo. Na, Theo ist gar nicht gefahren, glaube ich, im Super-G. Aber auf jeden Fall Reichelt und Paris, die zwei haben ihr Comeback gegeben. Und dann gleich volles Programm sozusagen, keine Bodensicht und so weiter. Natürlich für jeden gleich. Aber trotzdem, wenn du da zurückkommst, das erste Rennen da bestreitest, das ist sicher nicht gut. Und wir haben auch gleich einen schweren Sturz gesehen. Wir haben es auch im Interview gerade gehört mit Alex Köhl, also Alexander Prast. Den hat es da schwer erwischt. Der ist nach dem Sprung ja sofort das rechte Knie weggeknickt, hat gleich richtig übel ausgeschaut. Und der Helm ist weggeflogen. Das war das Erschreckende daran, dass der Helm, das darf eigentlich nicht passieren, ist aufgegangen. Und ja, er hat aber schon ja auch auf Instagram einen Post abgesetzt, so den Umständen entsprechend geht es ihm gut. Ja. Also Alexander Prast, ja, das Knie wird wahrscheinlich hinüber sein. Ja. Sonst generell, ja, also dieser Super-G, das war der Auftakt und einen Tag später, am Sonntag in der Abfahrt, wunderschönes Wetter auf einmal. Es hat in der Nacht noch geschneit, also es war durchaus noch weich, aber die Sonne ist herausgekommen am Sonntag und dadurch, dass die durch diese Sonneneinstrahlung wurde die Piste immer schneller mit dem Verlauf der Zeit. Und dann haben wir genau das Gegenteil zum Samstag, nämlich, dass wir dann hohe Startnummern vorne haben. Naja, aber dass sie so hoch werden, eben Nummer 41, Martin Charter, ja, Wahnsinn. Natürlich, sein erster Weltcup-Sieg. Bisher bester Platz in einer Abfahrt. 38 Mal ist er eine Weltcup-Abfahrt gefahren. Ein 8. Platz in Wengen 2019 war sein bestes Ergebnis bis jetzt. Deswegen kann man auch nicht übel nehmen, ein paar TV-Anstalten, die da schon weg waren, ja. wie Charter dann selber gefahren ist. Wir haben einen kurzen Einspieler von Martin Charter vorbereitet, das sagt er nach seinem ersten Weltcup-Sieg.
Oh, I can't believe it still. It seems I skied fast and so I can't believe it. I mean, it was a good runner, but I didn't think so that so much. There's a lot of snow, so I didn't expect that the slope so good. It was really smooth, perfect for this number. It was a really, really good job from the spectator.
Und Martin Charter hat auch gesagt, auf die Frage, ja, was er so gedacht hat, nachdem er über die Linie gefahren ist, naja, ich hoffe, es ist nicht schon wieder 36 oder 37 der Platz, ja, sondern es war es nicht ganz, es war die grüne 1, ja, also nicht schlecht, Sensation und ich freue mich, wenn wir ihn nächste Woche dann schon im roten Trikot sehen werden, unglaubliche Geschichte. Und ja, auf Platz 2, Ottmar Striedinger, er ist aus den Top 20 gefallen nach der letzten Saison, er ist mit der Startnummer 26 gefahren und hat dort die Bestzeit hingelegt und dann hat man sich natürlich schon gedacht, ja, vor allem nach den ersten 30, das war's jetzt, das Rennen ist vorbei. Der hat sich schon natürlich sehr gefreut und es ist saubitter eigentlich. Es gab schon Siegerfotos, das machen sie jetzt immer nach 30 Läufern, holen sie da die ersten drei raus in den Zielbereich und machen da Fotos, also da hat er schon gejubelt, der Ottmar Striedinger. Haben wir dann nochmal machen müssen, das Foto. Also, ja, sehr, sehr bitter. Er hat auch gemeint, ja, ich weiß nicht so ganz, soll er sich jetzt ärgern oder sich eigentlich doch freuen. Zweiter Platz, sein bestes Ergebnis bis jetzt. Aber natürlich, ja, ein bisschen Geschmäckle ist dabei, sagt man, glaube ich, in Bayern. Gell? Und auf Platz 3, Urs Krienbühl, den kennen wir von seinem Sensationsergebnis letztes Jahr in Bormio, glaube ich, war es. Bis jetzt hat er erst ein einziges Top-10-Ergebnis in seiner Karriere. 41 Mal ist er im Weltcup gefahren. Ein Top-10-Ergebnis, eben dieser zweite Platz von Bormio im letzten Jahr. Und jetzt ja, hat er es wieder geschafft. Und da gibt es einen interessanten Artikel in der NZZ, den habe ich auch auf Twitter geteilt. Unter Après-Ski-Podcast kann man da nachschauen bei unserem Account. Da gibt es eine kleine Wette in seinem Heimatskigebiet in Hochibrig, dass er Weltmeister wird 2021. Ja? Und die Geschichte hat sich natürlich am Freitag oder am Samstag noch ganz witzig gelesen. Und jetzt dann auf einmal hat er geführt, hat doch recht lang geführt und dann hat das gar nicht so schlecht ausgeschaut. Also diese Wette, da sind die Quoten ja zumindest jetzt ein bisschen gesunken auch. Ja? Das kann man auf jeden Fall so sagen. Gut, und generell, ja, jetzt noch mein österreichisches Resümee zu diesem Speed-Auftakt. Also natürlich, jeweils ein Podestplatz in beiden Rennen, das ist grundsätzlich top. Mit zwei Namen, die man jeweils nicht dort erwartet hätte, nämlich Christian Walder, Ottmar Stridinger, das sind nicht die Top-Läufer, nicht die Top-Guns. Matthias Mayer, der hat sich im ersten Abfahrtstraining, ist er wirklich frontal ins Netz gefahren, ganz komisch, der hat sich so verschnitten, der ist zuerst ausgerutscht, ist dahin gerutscht, dann hat er es wieder geschafft auf die Ski, aber leider die falsche Kurve genommen und ist wirklich frontal in das Netz gekracht. Unglaublich, er ist hat gemeint, es sind ein paar Prellungen, der ist immer einer, der nicht gern drüber redet, wie es ihm körperlich so geht, hat das weggesteckt. Der war auch wirklich gut in Fahrt, hat jeweils einen Fehler fabriziert und deswegen ist es nicht besser gegangen. Am Sonntag ist er Achter geworden, Matthias Mayer in der Abfahrt. Und Vincent Griechmeier, der zweite Topfahrer natürlich, Topläufer in der ersten Startgruppe auch, der hat überhaupt Trainingsbestzeit am Freitag hingelegt. Und hat dann einen großen Fehler auch gemacht in der Abfahrt, ja, im oberen Streckenabschnitt schon. Im Super-G ist er Fünfter geworden, hat dort auch einen Fehler eingebaut, der ist ja überhaupt der selbstkritischste Mensch, den ich kenne, glaube ich. Also ich kenne ihn nicht allzu gut persönlich, aber ich sehe ihn doch immer wieder im Fernsehen. Und das ist ein Wahnsinn eigentlich. Der schimpft eh immer mit sich als allererstes. Aber ja, wie gesagt, grundsätzlich erfreulicher Auftakt. Mit Luft nach oben, weil die zwei absoluten Topläufer eben noch ein bisschen ausgelassen haben.
Genau. Erfreulich war es tatsächlich auch aus deutscher Sicht. Ihr habt es alle mitbekommen. Unsere Nummer 1, Thomas Dresen, wird sehr, sehr lange ausfallen, konnte da entsprechend auch nicht am Start sein. Vielleicht zum ersten Update von ihm. Wir zeichnen jetzt am Montagabend auf. Das ist auch ganz aktuell. Er hat jetzt seine Reha begonnen. Also der Heilungsverlauf läuft sehr positiv bislang. Aber man muss abwarten, wie sich diese Gelenksabsplitterungen in der Hüfte dann auf lange Sicht auch verhalten. Die Reha läuft. Die ersten Signale sind positiv. Wann er zurückkommt, wird man sehen. Ich denke, er hat keinen Stress, er hat keine Eile. Die Saison ist mehr oder weniger gelaufen. So, aber ja, die Vertreter haben es in seiner Abwesenheit gut gemacht, wie ich finde. Und da sticht vor allen Dingen ein Name raus. Andreas Sander, der zwei tolle Tage hingelegt hat und schon die interne WM-Norm des Deutschen Skiverbandes geknackt hat. Die WM-Norm ist so, dass du ein Ergebnis unter den besten 8 hinlegen musst oder 2 unter den Top 15. Und ja, hat das souverän gemacht. Er ist im Super-G Achter geworden, 7. in der Abfahrt. Und das, obwohl die Trainings überhaupt nicht gelaufen sind. Er hat selber danach gesagt, er hat sich gut gefühlt und war eigentlich krass schockiert über seine Trainingsleistungen. Aber er hat dann den richtigen Schalter gefunden, hat ihn umgelegt. Wir wissen alle, Andreas Sander ist jetzt nicht der hundertprozentige Gleiter, er kommt eher aus einem technischen Element und hat an beiden Tagen, die ja doch von den Bedingungen her sehr, sehr unterschiedlich waren und wirklich auch von der Piste und vom Wetter geprägte Rennen waren, extrem gut gemacht und hat natürlich seine hohe Startnummer in der Abfahrt mit der 27 dann auch voll ausgespielt und ist da 7. geworden, 8. im Super-G. WM-Norm nach dem ersten Wochenende in der Tasche. Respekt. Andreas Sander ist noch nie aufs Podium gefahren, aber er ist sehr oft so im Top 15, im Top 10 Bereich. Und irgendwann wird diese Nummer fallen. Er ist 31. Da kann noch viel passieren und er hat's gut gemacht. Ja. Und auch Roman Baumann in der Abfahrt. Respekt. Ja, Startnummer 21 war gar nicht mal so hoch, aber er hat dann sehr, sehr starkes Rennen gezeigt, ist 9. geworden, das ist jetzt die halbe WM-Norm, die er in der Tasche hat, war aber sehr zufrieden auch und mei, er ist ja mit 34 ein bisschen älter auch schon, aber er zeigt immer mal wieder, denkt letztes Jahr an Kitzbühel zurück, er hat immer wieder seine Rennen dabei, wo er dann auch in die Top 10 reinfahren kann und ist man merkt es ja, ja, das deutsche Team ist relativ klein und wenn dir dann einer wegbricht, wie Thomas Dresen, was immer passieren kann, ist es dann auch gut, so einen im Team zu haben. Er wird voll angenommen, voll akzeptiert, ist nach so kurzer Zeit schon fester Bestandteil und ja, 35. im Super-G, aber er ist der Abfahrer, er ist der Gleiter und hat oben sogar zwischendurch die Bestzeit gehabt, ja. Am Ende ist es der 9. Platz geworden. Sehr gut, Peppi Ferstl, 18. Super-G. Super-G ist seine Disziplin. 38. Abfahrt. Ja, das sah eigentlich ganz sauber aus. Er hat auch gesagt, so, er fühlt sich super gut. Er ist super fit. Da stimmt die Abstimmung noch nicht. Peppi braucht oft Zeit, um in eine Saison reinzukommen. Er ist mega motiviert. Wir haben ja auch mit ihm im Sommer dieses Interview geführt und er ist ein ganz lockerer, entspannter Typ. Also der ist keiner, der sich da jetzt eingräbt. Aber klar, er kann mit diesen Ergebnissen so nicht zufrieden sein. Super-G war ein extrem knappes Rennen, ja, auch was die Plätze anging. Also da kann es mit wenigen Zehnteln ganz schnell in die Top 10 gehen. Aber 18. und 38. Ich glaube, da hat er sich mehr erwartet. Positiv hervorheben will ich Dominik Schweiger noch mit einem 21. Platz in der Abfahrt. Das ist tatsächlich dann auch ganz in Ordnung. Und ja, ich bin zufrieden mit dem Auftakt der deutschen Herren. Und wenn wir gleich zu den Damen kommen, da wird meine Redezeit deutlich kürzer.
Wie du jetzt über Andy Sander geredet hast, habe ich die ganze Zeit nur verstanden, Überraschungssieger von Kitzbühel. Ich habe schon wieder, du redest da schon wieder die ein bisschen stark und ich bin gespannt. Ich glaube, ja, könnte schon sein, dass es dann genau wieder dort funktioniert, wie es schon bei Dresden und bei Ferstl funktioniert hat.
Will be back. Also wenn der Arni dieses Jahr schon nicht unten stehen kann, ja, dann macht der Sander den Schwarzenegger. I'll be back.
Ja. Sehr gut. Ich haue jetzt gleich den Felix der Woche, meinen persönlichen Felix der Woche raus. Vielleicht hast du dann noch einen anderen Vorschlag. Ich würde den gern dem Nils Hintermann geben. Ja? Der war auf Bestzeitkurs und ist eingefädelt. Ja? In der Abfahrt ein Einfädler, selten gut. Glücklicherweise ist sein Ski aufgegangen bei dem Sturz. Der war auf einmal mit einem Ski in der Luft und dann wenn's dann den Ski wieder auf den Boden knallt, ich habe schon Angst gehabt, dass sich das Knie jetzt in alle Richtungen verdreht, aber der Ski ist aufgegangen, den hat sie ins Netz gehaut und dann, das Komische ist mir jetzt ein paar Mal schon aufgefallen, dass der dann unter dieses Netz noch irgendwie, dass da irgendwie sogar ein Graben ist unter dem Netz und dass er dort dann irgendwie noch festgesteckt ist, dass man sich dort auch nochmal so verdreht. Ihm ist nichts passiert, glücklicherweise. Ich habe mich dann noch gefragt, ob man nicht nach so einem Sturz eine Regel einführen sollte, dass man generell die Läufer auch nicht mehr, dass man ihnen nicht mehr gestattet, dass sie selber runterrutschen, sondern dass man die mal selber runtertransportiert, runterbringt, weil sie vielleicht gerade auch nicht checken und nicht spüren, dass ihnen irgendwas fehlt. Das habe ich jetzt auch nochmal den Alex Köll gefragt. Jetzt bringe ich ihn nochmal ins Spiel. Und das hat der Alex Köll zu dieser Thematik gesagt.
Ich habe jetzt Nils seinen Sturz nicht gesehen, aber meistens als Rennfahrer, also ich selber bin auch selber runter ins Ziel gefahren. Selbstverständlich die Ersthelfer, die haben einen angeboten, ob man Hilfe braucht ob sie einen Akia rufen sollen. Aber ich habe mich recht gut gefühlt. Für Nils kann ich leider nicht sprechen, weil ich nicht weiß genau, was war. Aber die Ersthelfer sind meistens sehr, sehr gut. Also ich habe selber ein Kitzbühel miterlebt, wie den Crash gehabt haben vor 2 Jahren. Und da haben sie eigentlich auch super reagiert. Damals war ein Abtransport notwendig und der war sehr, sehr gut organisiert alles. Aber meistens, wenn man sich fit fühlt, nachher steht man auf und fährt hinunter. Aber man will ja auch ein bisschen ein Okay-Zeichen geben, ein Fernsehen oder die Leute zu Hause, gell, die Familie, die Freunde, dass alles okay ist. Meistens hebt man gleich eine Hand und man versucht auch das Ziel zu fahren. Aber nach dem Rennen werden wir sowieso immer gecheckt mit unseren Ärzten, ob alles passt. Und dann schaut man eigentlich, wie es angeht. Aber wenn man am Laufkimp auf die Füße und runterrutschen kann, dann ist das einmal immer ein gutes Zeichen.
Ja, Lukas, der Felix der Woche. Also für euch nur zur Info, wir haben letzte Saison immer uns auf einen Felix der Woche geeinigt vorher, der Lukas und ich, und haben jetzt aber entschieden, jeder soll seinen eigenen Felix der Woche ja im Endeffekt nominieren. Und kurz meine Stichworte, die ich mir auf meinen Zettel aufgeschrieben habe zum Felix der Woche. Stichworte sind famose Bestzeit, unten Kompression, die Balance verloren, stürzt, zum Glück unverletzt, Nils Hintermann. Hast du gut ausgewählt. Also auch sehr von mir gut, ja, geht der Felix der Woche.
Nicht abgemacht, aber trotzdem auf einer Linie. Und dann noch eben, weil wir jetzt über Stürze reden, das will ich noch kurz erwähnen. Cameron Alexander aus Kanada hat es auch, den hat es schon oben im Streckenabschnitt zerbröselt, das linke Knie ziemlich verdreht. Er ist eigentlich aus der Piste geflogen, ist dann im Tiefschnee gelandet. Das hat nicht so gut ausgeschaut, da gab es auch wieder eine Rennunterbrechung in der Abfahrt. Und dann Brody Seeger, ganz am Schluss in der Zielkurve, der wäre fast in diesen Torbogen reingeflogen. Auch ein Verschneider, knapp vor dem Zielbogen vorbeigeflogen. Scheinbar unverletzt, der ist dann aufgestanden und selber runtergerutscht bis ganz in den Zielbereich. Also die zwei aus dem Team Kanada hat es dann noch erwischt. Gut, das soll es von den Männern gewesen sein. Ganz kurze Pause und dann kümmern wir uns um die Frauenrennen in Courchevel. So, jetzt schauen wir nach Courchevel. Zwei Riesenslaloms hat es dort gegeben. Tobias, kurze Frage, bevor wir darüber reden. Was hast du am Samstag in der Früh um ca. 9.36 Uhr gemacht?
Den Arbeitstag vorbereitet? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Diese Wintersportwochenenden sind so stressig. Haus raus, auf was willst du hinaus, mein Lieber?
Naja, bei mir war es so, ich habe schon den vierten, fünften Jägermeister geäxt, glaube ich. Der DJ in Courchevel hat im Zielbereich unglaublich laute Musik, also finde ich zumindest, der hat unglaublich laut Musik gespielt und es waren nur Disco-Scheiben, ja, also nur Partymusik und ich habe mir gedacht, der ist so auf Après-Ski-Entzug, der muss da in diesem Rennen alles raushauen, was sich irgendwie aufstaut und die restliche Saison nicht mehr geht. Und ja, finde ich lustig, dass er so eine Musik im Lockdown im Französischen bei keinen Zuschauern abgespielt hat. So laut, dass man bei den Interviews dann sich kaum versteht, dort im Zielbereich. Ja, super. War am Montag, finde ich, ein bisschen leiser. Am Samstag ist es mir extrem aufgefallen. Und ich war gut drauf den ganzen Samstag.
Na, und er war dann halt verkatert am Montag. Ist ja klar. Aber ist doch leiwand, wenn er da so die Stimmung...
Sicher.
Ja, Sonntag hatte er ja dann Pause, weil das Rennen dann verschoben wurde auf Montag. Dann wird der Sonntag gleich weitergemacht haben und dann wird er sich gedacht haben, boah, bist Org, zwei Tage am Stück trinken, mache ich Montag mal ein bisschen ruhiger.
Genial, ja. Die Marta Bassino, wie wir jetzt gefreut haben, die hat nämlich am Samstag gewonnen, Tobias.
Genau, Marta Bassino hat am Samstag den Riesenslalom gewonnen. Es war extrem schwierig mit der Sicht. Also auch hier haben wir echt zwei unterschiedliche Tage erlebt. Aber Marta Bassino, die schon in Sölden auch gewonnen hatte, ja, die ist gut drauf. Die Disziplin kann sie. Sie ist da wirklich extrem konstant, extrem stark. Wir kommen gleich noch zum Montag. Da ist sie nicht ins Ziel gekommen und gewinnt dieses Rennen vor Sarah Hector, die da einen extrem starken zweiten Lauf auch hingezaubert hat, aber Bassino konnte kontern und hat ein blitzsauberes Rennen als erstes ins Ziel gebracht. Dritte, Petra Vlhová, wieder mal auf dem Podest. Sie hat wieder gezeigt, dass sie ja extrem fokussiert ist, extrem gut drauf ist. Und auf Platz 4, Michaela Schifrin, die jetzt endlich wieder fix auch mit dabei ist. Sie war es natürlich davor auch schon, aber man merkt, Michaela Schifrin kommt langsam wieder in den Weltcup-Rhythmus rein. Platz 5, Federica Brignone. Wieso spreche ich gerade diese Namen an? Weil wir dann am Montag den ersten Sieg von Michaela Schifrin gesehen haben, seit sie aus dem Weltcup da nach dem Tod ihres Vaters rausgegangen ist und es waren krasse Emotionen. Also sie war am Samstag noch mega verärgert, sie war mit sich selbst, sie hat so hohe Ansprüche, muss sie natürlich auch haben mit den Erfolgen im Rücken und ist da wortlos mehr oder weniger abgerauscht aus dem Zielbereich und gewinnt dann am Montag den Riesenslalom und ich glaube, es haben sich alle mit ihr gefreut. Sie hat hemmungslos geweint. Wir wissen, wie emotional sie ist. Und als dann die stellen sich ja immer auf, dann im Zielbereich, und dann kommt die Musik und sie ist da in die Knie gesackt und hat hemmungslos geflennt. Ich fand's wunderschön zu sehen. Ich habe es ihr total gegönnt. Die Frau hat so viel gewonnen und man hat gesehen, welche Emotionen da im Endeffekt hochgekommen sind. Genau, sie hat am Montag gewonnen vor eben jener Federica Brignone und vor Tessa Worley. Dann würde ich sagen, blicken wir doch schnell auf zunächst mal den Riesenslalom-Weltcup, in dem Federica Brignone jetzt auf Platz 1 liegt mit 205 Punkten. Sie hat 5 Pünktchen mehr als Marta Bassino, die 2 Rennen gewonnen hat und am Montag dann entsprechend ausgeschieden ist, aber eigentlich auch nach dem ersten Durchgang voll mit dabei war. Sie war sogar auf Bestzeitkurs, gell? Und ja, auch sie hat es erwischt und es hat auch Petra Vlhová erwischt, die im ersten Durchgang schon ausgeschieden ist am Montag und damit im Riesenslalom-Weltcup auf den 6. Platz zurückfällt. Ja, dritte im Riesenslalom-Weltcup ist jetzt schon Michaela Schifrin mit 150 Punkten. Und im Gesamtweltcup ist Schifrin sogar schon wieder zweite. Da führt jetzt Petra Vlhová mit 420 Punkten. Vor Michaela Schifrin 275 Punkte. Marta Bassino hat 258. Michelle Gesin hat 257. Federica Brignone 248. Das wird noch eine heiße Nummer in dieser Saison. Ich bin mir da sehr sicher. Speedrennen haben wir ja leider noch keine gesehen. Aber ja, können wir uns, glaube ich, auf eine spannende Kiste freuen. Wie fällt das Fazit aus österreichischer Sicht aus? Eigentlich ganz gut, oder, Lukas?
Jetzt kommt's, ja. Wir reden über einen Riesenslalom ist ein gutes Fazit. Ja, super war das. Super. Das liegt daran, dass einerseits einmal Steffi Brunner eigentlich wieder die Alte ist. Platz 7 am Samstag, am Sonntag Platz 6. Also wirklich, das ist ja eigentlich eine Riesenslalom-Spezialistin, muss man so sagen. Das Knie jetzt schon zig Male verletzt gewesen, aber jetzt, das schaut drittes Rennen erst seit dem Comeback und trotzdem wirklich sehr, sehr gut geschlagen da, auch sehr selbstkritisch noch, also überhaupt nicht noch zufrieden mit diesen Platzierungen, das finde ich, taugt mir alles sehr. Kathi Liensberger am Montag, Laufbestzeit im zweiten Durchgang, nicht schlecht, also wirklich, die mausert sich da auch, ja, vor allem, ja, setzt sich da irgendwie dann fest, dass sie da in der ersten Startgruppe vielleicht auch bald fährt. Habe jetzt den Zwischenstand auch nicht genau bei mir, aber wenn sie so weiterfährt, ist das nur eine Frage der Zeit, dass sie da in der ersten Gruppe wirklich ganz vorn mitfährt. Franzi Gritsch, immer ein Lauf top, der andere, aber trotzdem, die hat einen Grundspeed, das ist cool. Die Ricarda Hase habe ich noch nie so gut Riesenslalom fahren sehen, könnt mich nicht erinnern. Das finde ich besonders cool. Ich mache jedes Jahr am Achensee in Tirol Urlaub und dort kommt sie nämlich her. Und da gibt es eine Rodelhütte, wo sie sozusagen ein bisschen Werbung machen mit der Ricarda Hase. Da sind sie stolz drauf, dass die aus der Region kommt. Also sehr cool zu sehen, dass die wirklich auch gut beieinander ist. Kathi Truppe ist überhaupt solide in jedem Technikrennen, fährt sie da in die Top 10, um die Top 10 herum. Und Ramona Siebenhofer auch, mal wieder sehr gut hat es geklappt in einem Riesenslalom. Also mannschaftlich wirklich auf einmal sehr, sehr breit. Bernadette Schild hat diesmal ausgelassen, die war nicht dabei. Sie ist lieber im Europacup Slalom gefahren. Chiara Meyer ist am Samstag eingesprungen, das ist nichts geworden mit der Qualifikation für den zweiten Durchgang. Meine ganze Vermutung für dieses Skiteam ist, dass sie sich vielleicht in einem leichteren Gelände, wie das in Courchevel jetzt war, dass sie sich dort vielleicht ein bisschen leichter tun. Vielleicht ist das jetzt nur Zufall gewesen, aber es ist Fakt, dass der Kurs in Courchevel nicht der schwierigste ist. Der wird dann auch noch herangezogen für die Quali bei der WM. Die ist ja dann die übernächste WM. Die nächste ist in Cortina und die übernächste ist im Méribel-Courchevel und dort wird dann die Quali für die Riesenslaloms werden dort ausgetragen. Also auch nicht die Medaillenvergaben, aber ist auch Teil von dieser Weltmeisterschaft dann. Und es scheint, die Österreicherinnen werden Quali nicht unbedingt fahren müssen, aber trotzdem, dieser Hang ist ihnen gut gelegen. Auch diese frühlingshaften Bedingungen teilweise, weil es doch weich war mit diesem Neuschnee, deswegen frühlinghaft. Und das war ein erfolgreiches Wochenende, weil einfach die Mannschaft sehr breit ist und da Luft nach oben ist noch. Natürlich auch einige Ausfälle, du hast jetzt aufgezählt, Pasino, Vlhova, die wären schon alle dort noch vor den Österreicherinnen gelandet, aber da ist es jetzt ähnlich gut, die Ausgangslage wie im Slalom bei den Frauen, ja, das würde ich sagen. Ich glaube, bei den Deutschen schaut es nicht so gut aus, nämlich.
Ja, bonjour Tristesse, um mit Frankreich zu bleiben. Es zieht sich durch bei den Technikdamen. Wir hatten drei Athletinnen am Start, Marlene Schmotz, Lisa-Marie Leupitzberger und Andrea Filser. Beide Rennen, kein zweiter Durchgang. Ich will Marlene Schmotz immer noch rausnehmen. Sie hat sich erst im Januar diesen Jahres das Kreuzband gerissen. Sie kann das deutlich besser, braucht Zeit. Es ist trotzdem ein sehr ernüchterndes Ergebnis. Lena Dürr, Jessica Hilzinger, die waren auch im Europacup unterwegs und bei FIS-Rennen. Also man merkt, die Verunsicherung ist groß. Man versucht, da verschiedene Athletinnen ranzuführen. Bringt nichts. Und ich habe auch keine Lust, ehrlich gesagt, da jede Woche das Gleiche zu erzählen. Dieser Weg wird extrem lang. Wer ihn letztlich gehen kann, werden wir sehen. Aber ja, mei. Es ist ja jede Woche das Gleiche. Wir kommen nicht mal in den zweiten Durchgang. Damit soll es auch fürs deutsche Team, seht es mir nach, ja. Ihr könnt in die alten Folgen reinhören. Da wird das ein bisschen detaillierter seziert. Aber es bringt ja nichts, wenn ich hier in der Folge, die inzwischen schon auch lang geworden ist, da näher drauf eingehe. Zu den Schweizerinnen will ich aber ein paar Worte mehr verlieren, weil, ja, ich glaube, so ganz zufrieden sind sie nicht. Sie sind ja auch total erfolgsverwöhnt und ich will es an erster Stelle mal ein bisschen an Wendy Holdener festmachen, die mit sich selbst hadert. Ja, sie ist am Samstag im zweiten Durchgang ausgeschieden. Am Montag hat es im ersten nicht gepasst. Sie ist da noch 21. geworden und sie hat sich sehr selbstkritisch geäußert. Ich zitiere sie, ja, im Moment studiere ich zu viel, will es zu gut machen und schaffe es nicht, ans Limit zu gehen und den Schwung zu ziehen. Ja, es passt noch nicht. Sie ist noch nicht an dem Punkt, den sie kann, den sie sich vorstellt. Vielleicht macht sich jetzt die Verletzung, die ja wirklich, wir waren ja total überrascht, dass sie in Sölden überhaupt gestartet ist, weil die Verletzung unmittelbar vorher passiert ist und sie dann dort eigentlich ordentlich reingekommen ist und jetzt vielleicht so ein bisschen die Nachwirkungen spürt. Kann natürlich auch bei komplizierten Bedingungen einfach nur ein schlechtes Wochenende gewesen sein. Aber ich finde es gut, sie ist selbstkritisch und sucht da nicht die Fehler am Material oder auf der Strecke, sondern bei sich selber. Und das ist immer ein gutes Zeichen. Ja, und Michelle Gesine, dieses Podest will nicht fallen. Huh? Das ist ja wirklich Wahnsinn. Wir warten sehnsüchtig auf das Riesenslalom-Podest. Sie war mit dem 4. am Platz am Montag wieder so nah dran. Aber ja, insgesamt kann sie mit ihrem Wochenende auch total zufrieden sein. Sie ist dann 8. geworden, auch noch am Samstag. Da hat sie so ein bisschen über die Sicht auch geklagt und gesagt, sie hat sich da nicht wohlgefühlt. Aber Michelle Gesine fährt eine super Saison. Sie ist voll mit dabei. Und ich habe ja gerade die Gesamtweltcup-Stände vorgelesen. Mittendrin. Und sie kann ja auch Speed fahren. So. Und wir haben noch keine Rennen da gesehen. Und ich traue ihr zu, dass sie, weil sie halt in den Technikdisziplinen, die von der Anzahl her öfter vertreten sind. Und sie ist da extrem konstant. Sie sammelt da Pünktchen. Ja, sie ist nie die große Ausreißerin, die mit 2 Sekunden Vorsprung ein Rennen gewinnt, aber die holt ihre Punkte. Konsequent, konstant. Also behaltet mir die wirklich auf dem Zettel. Lara Gutberami, auch ein sehr solides Wochenende. Ist ein 7. und ein 9. Platz. Die Zeiten, wo sie da ganz, ganz vorne reinfährt, konstant, die scheinen irgendwie vorbei, aber sie war auch schon wesentlich weiter weg und pirscht sich da jetzt ran und auch bei ihr ist eine Konstanz inzwischen drin, die ich gut finde. Sie macht auch von der Ausstrahlung her einen guten Eindruck, also sie hat den Spaß definitiv wiedergefunden und ja, zeigt da tatsächlich eine sehr gute Leistung. Corinne Sutter hat mich überrascht, dass sie den 20. Platz einfährt, am Montag. Sie ist am Samstag ist sie nicht in die Punkte gekommen, ist, glaube ich, ausgeschieden, nagelt mich nicht drauf fest. Aber ja, du, für die Speed Queen, die will halt endlich mal fahren. Ja? Kann man ja auch niemanden verdenken, wenn du so lange warten musst. Wir haben jetzt den 14. Dezember, es ist noch kein einziges Rennen gegangen. Und ich glaube, die hat einfach Bock auf Wettbewerbsskifahren und dafür ist ein 20. Platz gut. Ganz schlechte Nachrichten leider haben uns vor diesem Wochenende erreicht. Andrea Ellenberger, Kreuzbandriss im Training. Sehr bitter. Sie war wirklich auch auf einem guten Weg und Kreuzbandriss ist halt Saison aus. Gute Besserung an dieser Stelle. Und ja, das war's von meiner Seite aus zu den Schweizerinnen. Und Lukas, jetzt gehen wir aufs Programm ein, oder? Weil jetzt steht richtig viel vor der Tür.
Genau, ja. Eins will ich noch sagen zu Courchevel. Erster Durchgang am Montag. Neben dem Starthäuschen ist da einfach...
Ja.
Was war das? Das hat ausgeschaut wie ein abgetrennter Kopf, der aufgepiekst war. Der ist einfach da neben dem Starthaus gestanden. Es hat echt verstörend ausgeschaut, finde ich. Es war ein Helm, der irgendwie auf einer Halterung positioniert war. Und ich habe jetzt gesehen, das dürfte die Siegertrophäe gewesen sein. Ja? Also die Schifflin hatte, gibt es dann Fotos, die hat diesen Helm dann überreicht bekommen, anscheinend bei der Siegerehrung. Aber das schaut wirklich verrückt aus eigentlich. Ich habe es auch auf Twitter gepostet bei uns, könnt ihr das nachschauen. Das hat mich überrascht. Im zweiten Durchgang war der dann weg eben. Dann war mir irgendwie klar, das wird vielleicht die Trophäe gewesen sein. Ja? Also ganz, ganz schräg. Ich muss noch eine News loswerden, bevor wir zum Programm kommen, weil auf der Reiteralm ist Spektakuläres passiert, ja, in den letzten Tagen. Ein gewisser Herr Marcel Hirscher hat dort nämlich ein paar Schwünge gemacht, und zwar nicht nur Schwünge, sondern Schwünge in einem gesteckten Kurs, ja, im Rennanzug. Also es hat genial ausgeschaut. Er hat das auf Instagram gepostet und ja, mehr als der halbe Weltcup hat drunter kommentiert, so, bist jetzt wieder dabei, oder wie? Und natürlich spielt er ein bisschen damit, er sagt natürlich nichts, er antwortet nicht auf diese Nachfragen, dann fragt man mal den Mike Pircher, der ja lange sein Trainer war, sein Individualtrainer, der sagt auch, naja, jetzt schauen wir mal, Kaffeesud lesen ist nie gut, aber ja, er hat natürlich Freude am Skifahren. Und der Papa Hirscher, der ist auch befragt worden, der sagt doch dann eher, dass er nicht unbedingt der interessiert ist an einem Comeback, ja, und dass er mehr Motorrad fährt derzeit als alles andere.
Jetzt wissen wir, denkt an die letzte Folge, warum der Ferdl Hirscher gesagt hat, bleibt's entspannt im Riesenslalom. Wir sind auf dem richtigen Kurs.
Ja, ja, ja. Genial, genial. Ja. Der wird angestellt, um diese Krise zu lösen muss einfach nur einen Telefonhörer in die Hand nehmen und sagen, Buh, mach, dann geht das wieder. Na, was wirklich dahinter stecken könnte, dürfte, ist, dass Marcel Hirscher vielleicht am Aufbau einer Bekleidungsmarke bastelt. Da gibt es einen Hashtag auf Instagram, das könnte darauf hinweisen. Ja. Nichts Genaues weiß man nicht. Er hat gleich einen Tag später nochmal ein Foto von dieser Trainingsfahrt gepostet und nochmal, wow, er ist noch immer voll auf Wolke 7, wie geil es war. Er spekuliert natürlich damit. Das ist natürlich auch ein bisschen... Ja, sich wieder ins Gespräch bringen und ja, wir werden sehen, was er vorhat. Aber dass er jetzt da zurückkehrt, ist so gut wie ausgeschlossen wahrscheinlich. Ja? Okay, gut. Und jetzt, ich habe den Kalender vor mir.
Ja, und dann darfst du.
Es steht recht viel an. Ich mache vielleicht die Frauen, ja. Mhm. Die sollen nämlich jetzt wirklich Speedrennen fahren. Schauen wir, ups, was wird. In Val d'Isère, ja, also die übersiedeln von Courchevel nach Val d'Isère. Zwei Abfahrten stehen dort auf dem Programm und ein Super-G. Ja? Und die Männer, Tobias, die haben noch ein bisschen mehr vor.
Die haben mehr vor. Wir haben am 18. Dezember, lass mich im Kalender schauen, ist der Freitag. Super-G in Gröden, 11.45 Uhr. Einen Tag später Abfahrt in Gröden, ebenfalls 11.45 Uhr. Am 20. Dezember, also am Sonntag, ist der Riesenslalom in Alta Badia. Einen Tag später ist der Slalom in Alta Badia. Beginn jeweils 10 Uhr. Und am 22. Dezember werden wir mit einem Slalom in Madonna di Campiglio, was mitzuschauen immer eine Sensation war, heuer leider ohne. Soweit ich weiß, oder? Das kann ich mir nicht vorstellen. Also, ich habe langsam den Überblick verloren. Seht es mir nach. So viele Weltcups und Standorte, aber wird ohne Zuschauer sein. 17.45 Uhr, erster Durchgang, 20.45 Uhr, zweiter Durchgang, Nachtslalom, geil, da wird die Hütte brennen. Und ja, am 22. Dezember, was gibt's für Besseres als kurz vor Weihnachten? Comeback bei einem Night-Event. Sieg Marcel Hirscher in Madonna. Freut euch drauf. Wie wir das Ganze im Podcast auffangen, ihr hört es, es sind wahnsinnig viele Rennen. Wir alle sind beruflich als Sportjournalisten mit Fokus auf Wintersport natürlich extrem eingespannt momentan. Wir werden es irgendwie abbilden. Wie und in welcher Form müssen wir sehen. Wir können euch da nichts versprechen. Es wird auf jeden Fall keine Detailanalyse zu jedem Rennen geben können. Seht uns das nach. Aber ja, ich denke, wir haben uns euch heute eine coole, mal ein bisschen eine andere Folge präsentiert. Dank dir, Lukas. Wirklich super spannend, auch mal so einen Seitenblick zu haben auf den Weltcup. Dafür sind wir natürlich auch da. Und machen wir es so, wenn der Hirscher gewinnt, ja, dann machen wir noch am 22. am Abend eine Sondersendung. Damit höre ich jetzt auch mit der Spinnerei. Reicht für heute.
Ja. Ich glaube, der Marco Schwarz wird gewinnen. Der hat sich dort immer leicht getan. Ich sage sogar, dass der das gewinnt. Das wollte ich noch loswerden. Das war's. Jetzt reicht schon. Wir freuen uns auf 8 Rennen innerhalb von 5 Tagen. Das wird ein Monsterprogramm. Gebt uns Feedback. Wir freuen uns darüber. Wir haben heute schon das Feedback auch in die Sendung eingebaut. Auf Facebook könnt ihr uns schreiben, auf Instagram und auf Twitter unter Après-Ski-Podcast zusammengeschrieben. Wir freuen uns immer sehr über Zuschriften und ja, bis dahin, bleibt gesund. Bis bald.